Und jetzt Vollgas über den Gaumen. Das schmeckt so gut. Und noch ein bisschen mehr. Und?
Moment mal. Hier steht 100% ohne künstliche Zusätze. Nur mit natürlichen Zutaten.
Frosta Butter Chicken mit jeder Menge Bäm. Ohne Bäh. Das ist das Frosta Reinheitsgebot. 100% ohne Zusätze. Schon seit 2003.
Du bist ja immer noch die gefährlichste Frau von den Dubio, weil kaum, weil wirklich, also,
ja, genau.
Wenn du zu Gast bist, wird die Sendung vom Netz genommen. Garantiert. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal auch wieder passiert. Ja, wirklich. Also,
mein Leben als Outlaw, das wird mein nächstes Buch.
Du hast es zweimal schon geschafft bei Indubio.
Ja.
Einfach vom Netz genommen. Sonntag, 10. März 2024. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Reden wir über die Mutter. Ja genau, jene Frau, die das Kind 9 Monate in ihrem Körper trägt, die es nährt und spürt, wenn es in ihrem Bauch tanzt und tritt. Ich werde mich bis an mein Lebensende an den Moment erinnern, als ich das erste Mal mein Kind im Bauch verspürt habe. Es war wie der zarte Wimpernschlag eines Schmetterlings. Es traf mich wie ein Schlag. Leben in mir. Ein anderer Mensch, der das erste Mal ein Lebenszeichen ausgesandt hatte. In meinem Bauch. Diese Worte stammen natürlich nicht von mir, obwohl, was heißt natürlich in der heutigen Zeit noch? Also heutzutage könnte auch ein Mann einfach behaupten, dass er das gefühlt hat. Aber nein, das ist die Lebenserfahrung von der Frau, die ich heute zu Gast habe. Ihr Name ist Birgit Kelle. Hallo Birgit.
Ja, hallo Gerd. Danke für die Einladung.
Der Text stammt aus dem Buch »Ich kauf mir ein Kind. Das unwürdige Geschäft mit der Leihmutterschaft«, erschienen im Finanzbuch Verlag. Und ich lese noch mal kurz etwas daraus vor. Das Wort Mutter ist im Kontext der Ausbeutung weiblicher Körper natürlich sehr hinderlich. Erinnert es uns doch alle im besten Fall an Wärme, Nähe, Kindheit und Geborgenheit. Mama, das sind getrocknete Tränen und Pflaster über geschrammte Knie und gebrochene Herzen. Das Wort Mutter geht gar nicht, wenn man lieber nicht über die emotionale und einzigartige Beziehung zwischen einem Kind und jener Frau reden will, in deren Bauch jeder von uns einmal herangewachsen ist. Die Mutter muss weg aus dem Sprachfeld, dem Sichtfeld und der Gedankenwelt. Die sprachliche Eliminierung der Frau und Mutter ist elementar, um ethische Bedenken gegen eine medizinische Praxis langfristig wegzufegen, die nicht nur bei den Kritikern, sondern auch bei Nutzern der Leihmutterschaft durchaus vorhanden sind. Birgit, das sind harte Worte und ich gestehe, ich habe mich mit dem Thema Leihmutterschaft überhaupt nicht beschäftigt, bevor ich das Buch gelesen habe. Das Buch hat mich auch aufgrund der vielen, vielen Beispiele, die du anführst, fertig gemacht. Mir war das nicht klar. Was hat es mit der Leihmutterschaft auf sich?
Ja, so wie du das selber auch sagst, es ist tatsächlich ein Thema, das eine viel größere Dimension hat, als die meisten Menschen es wahrnehmen. Also wir diskutieren in meinen Augen, so habe ich es ja auch als Fazit zusammengefasst, die falschen Fragen im Zusammenhang mit Leihmutterschaft. Wir diskutieren eine Erwachsenenperspektive von verzweifelten Menschen, die gerne ein Kind hätten, was man emotional, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Und jeder von uns kennt Menschen, die gegen ihren Willen kinderlos sind. Und das kann ein Drama sein. Wir diskutieren Leihmutterschaft eher in der Glamour- und Glitzerwelt. Also das sind keine bioethischen Debatten, sondern das steht in der Gala und in der bunten, wenn gerade wieder eine alternde Filmdiva sich noch ein Kind hat austragen lassen, weil sie die fruchtbaren Jahre ihres Lebens mit der Karriere verbracht hat. Oder wenn Elton John und sein Lebenspartner jetzt noch ein Kind kriegen. Wir haben sozusagen eine Perspektive auf Leihmutterschaft, die irgendwie so eine Glitzerwelt zeigt, die immer nur glückliche Babys, glückliche Eltern, tolle neue Familienkonstellationen. Und alles ist immer wunderbar, sauber und alles ist toll. Und wir schauen sozusagen nicht auf das Grundsätzliche drauf. Also was bedeutet es, wenn wir einmal zulassen, dass Kinder eben, dass Elternschaft etwas ist, was man sich einkaufen kann? Wenn Menschen etwas ist, was man, was nicht einfach ein Wunder des Lebens ist, was Eltern selber zeugen und großziehen, sondern etwas ist, was man weggeben kann, auch als Frau und Mutter. Und wir diskutieren auch nicht das schmutzige Geschäft, das unten drunter notwendig ist, um überhaupt dieses Geschäft der Leihmutterschaft möglich zu machen, das eben sehr viele Tribute zollt im gesundheitlichen Bereich, im ethischen Bereich, aber auch im ja, traumatischen Bereich. Es ist ein völlig unerforschtes Feld. Wir legalisieren Dinge und machen, haben keine Studien dazu, was das für Spätfolgen hat, sondern es ist wie ein Menschenexperiment am offenen Herzen der Kinder.
Du schreibst selber in deinem Buch, wer einmal damit beginnt, den Menschen nicht mehr als individuelle Person, sondern als optimiertes Ergebnis eines Produktionsprozesses zu betrachten, als Produkt, das auf dem Weltmarkt als Ware den Besitzer wechselt, bekommt es mit allen üblichen Problemen des Handels zu tun. Lieferkettenstau, Produktionsfehler, fehlender Nachschub, Überschussproduktion, kaputte Maschinen, Arbeitsunfälle, falsche Ersatzteile, vertauschte Zutaten, unqualifiziertes Personal, dubiose Zulieferer. Unzufriedene Kunden, aufmüpfige Mitarbeiter, die Auslieferung falscher Pakete, komplizierte Handelsgesetze, Betrug, gebrochene Verträge und Geschäftsführer, die mit Geldkoffern untertauchen. Murphys Gesetz gilt auch auf dem menschlichen Verschiebebahnhof. Was schiefgehen kann, geht schief. Wir müssen uns immer klar machen, wir reden hier von Menschen, von Babys.
Ja.
Aber es sind Produkte, die hergestellt werden oder sie werden als Produkte verstanden.
Ja, es ist zwangsläufig. Es ist sozusagen, man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Das möchte ich versuchen zu erklären, auch mit diesem Buch, dass so ehrenwert die Motivation möglicherweise sein mag. Ja, und so sehr man auch sozusagen wirklich einfach nur ein Wunschkind haben will, um es lieb zu haben, wobei wir später vielleicht auch noch mal darauf zu sprechen kommen müssen, dass es nicht nur Menschen gibt, die Kinder bestellen zum Liebhaben, sondern wir gar nicht wissen, wofür sie bestellt werden, ob man eigentlich nur ihre Organe will oder ob ein Pädophiler sich ein Kind bestellt oder sonstige Verbrecher. Also das sind ja sozusagen Kollateralschäden, die dazukommen. Aber selbst wenn man es gut meint, ist es einfach so, dass eben die Fremdproduktion eines Kindes eben tatsächlich dann wie ein Produkt funktioniert. Das heißt, man braucht Einzelteile, die gekauft werden müssen. Ja, es braucht die Eizelle, die soll natürlich im optimierten Fu Zustand sein. Ja, das soll ja eine von einer gesunden Frau mit gesunder Gesundheit, am besten irgendwie 3 Generationen irgendwie rückwirkend nachweisbar. Wir brauchen die Samenzelle. Das Ganze muss in der Befruchtung funktionieren und wir wollen auch ein Labor, das nicht betrügt und nicht quasi eine andere Eizelle nimmt oder eine andere Samenzelle, alles Dinge, die sozusagen passieren. Dann kommen Kombinationen zustande, die nicht optimal sind, die dann von der Forschung wieder als krank aussortiert werden. Wir sortieren falsche Geschlechter aus, wenn die Besteller eben sagen, ja, wir wollen aber nur einen Jungen oder wir wollen nur ein Mädchen. Wenn zu viele Kinder im Bauch wachsen, weil man mehrere Embryos einsetzt, als man eigentlich braucht, um die Fehlerquote sozusagen, die natürliche Fehlgeburtquote zu reduzieren. Wenn es dann doch zu viele sind, dann wird halt abgetrieben, weil man wollte ja nicht 3, sondern nur 1, also müssen dann 2 aus dem auch wieder raus. Die Frau wird wie ein reiner Brutkasten behandelt. Sie muss quasi einfach nur brüten und liefern und soll die Klappe halten und hat keine Rechte. Sie wird vertraglich quasi gebunden, alle ihre Rechte an diesem Kind oder auch genau genommen in den meisten Ländern der Erde auch hat sie überhaupt gar keinen Überblick, was mit ihrer Gesundheit genau genommen passiert. Man darf das nur für den teuren Markt in den USA, zumindest sagen wir mal für viele annehmen, dass dort mit Krankenversicherung, mit juristischem Beistand für die sogenannten Leihmütter zumindest deren Rechte halbwegs abgesichert sind, was das die gesundheitlichen Folgen werden sie trotzdem tragen, also von dieser Prozedur. Aber in der dritten Welt, in Afrika, in Osteuropa, in Indien, in Thailand, in all diesen Ländern, wo es das blühende Geschäft der Leihmutterschaft gibt, wissen wir, dass gezielt arme Frauen angesprochen werden, dass ihre finanzielle Notlage ausgenutzt wird. Sie sind völlig rechtefrei, sie sind medizinisch nicht versorgt, schon gar nicht in der Nachsorge. Sie werden eben tatsächlich wie einen reinen Brutkasten abgefertigt. Und wenn der Brutkasten das Produkt ausgespuckt hat, ist er für die Agentur wertlos. Er wird nicht mehr gebraucht. Die Frage, wie es ihm geht, emotional oder auch gesundheitlich, ist ja völlig irrelevant. Ja, sobald das Produkt da ist, zählt nur das Produkt. Das muss gesund sein und muss allen Ansprüchen seiner Besteller genügen und alles andere funktioniert nicht. Und wir haben halt all diese, auch die Produktionsprozesse, aber auch die Auslieferungsprozesse sind halt eben immer in Gefahr. Es hat sich in der Ukraine zum Beispiel ja zweimal alleine in den letzten 3 Jahren gezeigt. Das erste Mal in der Corona-Krise, als es durch Reiselockdowns nicht möglich war, die bestellten Kinder in der Ukraine abzuholen und sich Hunderte von Kindern in der Ukraine befanden und die Besteller konnten nicht kommen. Und dann gab es Lieferkettenstau. Es wiederholte sich 2 Jahre später durch den Krieg, weil eben genau dasselbe Problem wieder war. Man konnte aus der Ukraine die Kinder nicht holen. Gleichzeitig waren die Leihmütter gezwungen, in der Ukraine zu bleiben, auch unter dem Bombenhagel, weil sie vertraglich verpflichtet waren, im Land zu bleiben, um nicht im Ausland zu gebären, weil dann das nationale Gesetz des Landes gilt, in dem sie sich befinden. All diese Dinge passieren eben. Wenn man anfängt, den Menschen zu produzieren wie ein Produkt, dann wird er wie ein Produkt behandelt und dann wird die Maschine eben die Produktionsmaschine wie eine Maschine behandelt und dann haben wir den Bereich der Menschlichkeit eben verlassen. Das ist so.
Weil du auf die unterschiedlichen Gesetze und auf die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern zu sprechen gekommen bist. Es ist ja immer wichtig, wie wird in den einzelnen Ländern die Mutter definiert. Und wir müssen ja jetzt zwischen vier Mütterkategorien unterscheiden, nämlich der genetischen, biologischen, sozialen und der rechtlichen Mutter. Und das beschreibst du in deinem Buch, was da die Unterschiede sind. Die Eizelllieferantin ist demnach die genetische Mutter, der Brutkasten die biologische Mutter. Soziale Mütter, die das Kind faktisch großziehen, kann es bei lesbischen Paaren oder durch Patchwork-Konstellation sogar mehrere oder wechselnde geben. Die rechtliche Mutter wiederum ist jene, die jedenfalls gesetzlich anerkannt als Mutter gilt. Sie hat dann auch das Sorgerecht. Du zitierst selber in deinem Buch sehr oft das lateinische Sprichwort Mater semper certa ist. Die Mutter ist sicher. Das war mal, oder?
Die Mutter ist immer sicher, ja, immer
Ja.
sicher. Das ist die korrekte Übersetzung. Das alte lateinische Sprichwort aus Zeiten, in denen man zumindest die Mutter jedenfalls verifizieren konnte bei einem Kind, während man ja die Frage, wer hat das Kind gezeugt, damals noch nicht medizinisch in irgendeiner Form überprüfen konnte, sondern nur, sagen wir mal, anhand von äußerlichen Merkmalen vielleicht mal misstrauisch werden konnte, wenn das Kind dem Vater so gar nicht ähnlich sah oder dem Nachbarn ähnlicher sah als dem eigenen Vater. Aber die Mutter war zumindest verifiziert. Deswegen hat übrigens die jüdische Tradition, die jüdische Religion, sehr klug ihr Abstammungsrecht nicht an der Vaterlinie festgemacht, sondern an der Mutterlinie, was eigentlich einzigartig ist. Also in allen anderen Religionen, ist immer der Vater sozusagen, der Relevante. Wer ist der Erzeuger des Kindes? Und das ist die Abstammung. Die Juden haben es klug gemacht. Sie sagen, wir wissen jedenfalls, wer das Kind geboren hat, aber nicht, wer es gezeugt hat. Und insofern verifizieren wir quasi die Familienlinie lieber über die Frau, die das Kind geboren hat. So,
Muss ich kurz danke,
ja.
Birgit, dass du das angesprochen hast, weil aufgrund deines Buches habe ich Ask Your Rabbi angeschrieben. Das ist so eine schöne Seite, wo man einen Rabbiner fragen kann, wie denn
Ah,
so gewisse Regelungen sind. Und da habe ich jetzt mal gefragt, wann ist eigentlich ein Kind nach dem halachischen Gesetz jüdisch? Wenn die Eizellenspenderin jüdisch ist oder wenn die Frau, die die Eizelle austrägt, jüdisch ist? Vor allem, was ist, wenn die Eizellenspenderin nicht jüdisch ist, aber die Frau, die es austrägt, jüdisch ist? Ich warte noch auf eine Antwort.
Ja, ich glaube, dass das auch den Rabbi durchaus vor Probleme wirft. Dass in Israel übrigens die Gesetzgebung zur Leihmutterschaft genau deswegen auch viel, viel restriktiver ist, was dazu führt dann, dass die Israelis genauso einfach ins Ausland gehen, also im Inland nicht zum Zuge kommen. Aber in Israel wird tatsächlich quasi darauf geachtet, da muss jeder Leihmutterfall genehmigt werden durch eine siebenköpfige Kommission. Und es ist zum Beispiel verboten, sozusagen zwischenreligiös darf da nichts passieren. Also ich gehe davon aus, dass es in Israel wahrscheinlich so ist, dass sowohl die Eizellspende als auch die Leihmutter Jüdinnen sein müssen und nur dann eine Genehmigung erfolgt, damit man eben solche Probleme gar nicht erst bekommt. Na? Aber das grundlegende Problem ist eben tatsächlich, dass wir heute durch die Errungenschaften der Reproduktionsmedizin eine sogenannte gespaltene Mutterschaft möglich machen können medizinisch, was eben anschließend für Probleme in der rechtlichen Situation sorgt. Allerdings auch, wir wissen noch gar nicht, was das eigentlich mit den ganzen Kindern macht. Also, weil sie emotionale Auswirkungen hat. Rein rechtlich ist es aber eben so, dass jedes Land das ja für sich definieren kann, was eine Mutter ist. Und in Deutschland eben zum Beispiel gilt diejenige Frau als Mutter, die das Kind geboren hat. So, das heißt, unabhängig davon, durch welches genetische Material und ob eine Frau in Deutschland mit einer fremden Eizellspende, also wenn ich mir jetzt quasi eine Eizelle in Spanien kaufe und mir also und ein Kind selbst gebäre, gelte ich als Mutter, obwohl das genetische Material, ich genetisch mit dem Kind überhaupt nicht verwandt wäre. Wäre ich aber, wenn ich auf deutschem Boden gebäre, wäre ich definitiv die Mutter dieses Kindes. Deswegen konnten eben zum Beispiel auch die Ukrainerinnen durften die nicht bei Kriegsausbruch aus Kiew, wo die meisten Kliniken ja auch angesiedelt sind, durften die nicht nach Deutschland kommen, weil in der Ukraine war es vertraglich geregelt, dass die Besteller dann so die Eltern werden, während die Geburt in Deutschland ausgelöst hätte, dass die Ukrainerin als Mutter gilt und das Kind nicht mehr hergeben darf, weil sie sonst nach deutschem Recht wiederum eben wegen Menschenhandel angeklagt wird. Und um das zu vermeiden, musste sie quasi auf ukrainischem Boden unter ukrainischem Recht gebären. Und es wird eben weltweit sehr unterschiedlich gehandhabt. Im Zuge dieser reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten haben eben die Länder, die jetzt progressiv voranschreiten und das alles legalisieren, genau diese gespaltenen Optionen geschaffen und das Abstammen und das und dafür eben das Abstammungsrecht auch verändert. Es ist kein Zufall, dass in Deutschland übrigens parallel gerade genauso das Abstammungsrecht diskutiert wird, um genau diese Möglichkeiten zu schaffen, jetzt schon, indem man quasi sozusagen das Blutsrecht die biologische Verwandtschaft hin zu einer, man nennt das, rechtlichen Zuordnung verändern will. Also Verwandtschaftsverhältnisse sollen nicht mehr aufgrund von biologischer Abstammung definiert sein, standardmäßig, was derzeit quasi der Fall ist, sondern es soll die Abstammung soll verändert werden, indem eine vertragliche oder eben eine gesetzliche Zuordnung erfolgen kann, die eben genauso wirksam sein kann, damit man das überhaupt alles möglich machen kann. Und führt eben dazu, auch aus der Perspektive des Kindes, dass die Frage sozusagen, wen eigentlich das Kind zum Beispiel als Mutter betrachtet. Das ist ja eine spannende, im Übrigen auch Frage wäre für eine Studie, die man zwingend in meinen Augen machen müsste, bevor man Leihmutterschaft legalisiert, dass man der Frage nachgeht, was bedeutet das eigentlich für das Kind und welche Frau ist für das Kind relevant? Alle, die wir bislang haben, zeigen, dass für das Kind, und ich finde das sehr logisch, die biologische Mutter, also diejenigen der Brutkasten, um es mal zu verdeutlichen. Damit kommen wir begrifflich weiter, weil die Leute, ja, den meisten sind diese Begriffe eben sehr schwer zu unterscheiden. Das heißt, das Kind, das in meinem Bauch groß wird, weiß nicht, dass die Eizelle nicht von mir ist. Was es aber weiß, ist, in welchem Bauch es liegt. Und es weiß, unter welchem Herz es atmet. Also das ist so, ein Kind kennt niemand anderen als Mutter, als den Menschen, die Frau, in dessen Bauch es wächst. Es ist für ein ungeborenes Kind ist keine andere Definition von Mutter überhaupt möglich. Wie sollte es auch? Es weiß ja nicht, was für Gene es hat. Ja? Das heißt, die Frau, die das Kind auf die Welt bekommt, und so ist das in Deutschland auch rechtlich, es ist eine logische Konsequenz, dass man sagt, das ist die Mutter und das ist auch die einzige Mutter, die dieses Kind erst einmal in irgendeiner Form wahrnimmt. Und es ist übrigens natürlich dann auch die Mutter, die dieses Kind vermisst. Also sagen wir mal, Leihmutterschaft ist quasi ein Trauma auf Bestellung aus der Perspektive des Kindes. Wir nehmen in Kauf, wir planen es sogar ein, dass dieses Kind ein Trennungstrauma erfährt, und zwar unmittelbar nach der Geburt. Trennen wir es von dem einzigen Menschen, das es kennt. Und das ist nicht irgendwie ein Unfall oder ein trauriges Schicksal, wie es vielleicht bei anderen Kindern der Fall sein mag, sondern es ist einkalkuliert und es wird behauptet, das mache dem Kind nichts aus. Ich finde das skandalös.
Vor allem ist es deswegen skandalös, weil meine Frau und ich, wir haben einen Hund. Noah heißt er, ein Collie, und wir haben ihn dann geholt. Aber es gibt die Regelung, dass man das Welpen erstmal natürlich mindestens 8 Wochen bei der Mutter lässt. Ich glaube, dass das sogar ein Gesetz, dass das eine Regelung
Ja,
ist. Ja, für Hunde gilt das,
wir haben
für
quasi
Menschen
wir haben
nicht.
in Deutschland tatsächlich Welpenschutz für Hunde, aber keine für Kinder. Das heißt, es gibt kein Gesetz in Deutschland, das einem Kind garantiert, dass es zumindest irgendwie die ersten 8 Wochen bei seinem Muttertier bleiben darf, sondern es gibt schlicht keine Regelung. Gleichzeitig haben wir eben interessanterweise bei Hunden, um eben Züchter auch davon abzuhalten und zu bestrafen, wenn sie eben das tun, weil man weiß, dass erstens mal die Hundewelpen sich dann körperlich nicht richtig entwickeln. Also ein Hundewelpen, das ich vom Muttertier trenne, entwickelt sich körperlich nicht vernünftig und auch kriegt auch einen psychischen Hau weg. So, ja, um das zu verhindern, sagt man, es muss quasi, wir müssen gewährleisten, dass sie sozusagen so weit stabil sind, dass man sie überhaupt wagen kann, ohne größere Probleme und Folgeschäden von ihrem Muttertier zu trennen. Wir haben solche Regelungen in Deutschland nicht. Ich glaube, es gibt weltweit kein einziges Land, das sozusagen dem Kind wirklich eine gesetzliche Garantie gibt. Wir haben die UN-Kinderrechtskonvention. Da steht, sagen wir mal, zumindest etwas Ähnliches drin, nämlich, dass die Kinder das Recht haben, bei ihren eigenen biologischen Eltern groß zu werden. Dieses Recht, der UN-Kinderrechtskonvention wird mit Füßen getreten im Zuge der Leihmutterschaft. Aber jetzt sozusagen wirklich diesen Welpenschutz, dass man sagt, ein Neugeborenes braucht seine Mama, weil es nach ihr sucht, weil es gestillt werden möchte, weil es den bekannten Herzschlag wieder hören möchte, weil dieser Herzschlag erkennt es wieder nach 9 Monaten im Bauch. All diese Dinge nehmen wir Menschenkindern. Und zwar eben, wie gesagt, man muss es betonen, weil es kommen immer gerne so zu diese, ja, aber es gibt doch auch Kinder, die sozusagen deren Mutter stirbt, nach dem Motto, die werden ja auch groß, oder die adoptierten Kinder, die werden ja auch groß. Ja, wir haben sozusagen verschiedene Konstellationen, wo Kinder nicht bei ihren biologischen Eltern groß werden. Wir waren allerdings, sagen wir mal, die letzten 2000 Jahre der Meinung, dass das ein Problem ist und dass das nicht schön ist und dass wir also versuchen, diese schicksalhaft entstandenen mangelhafte Situation der Kinder versuchen zu heilen, indem wir ihnen eine Ersatzfamilie irgendwie suchen und indem wir versuchen, ihre natürliche Familie so gut wie möglich nachzubilden, um ihnen einen Ersatz zu geben. So, das war aber etwas, was sozusagen eine schicksalhaft mangelhafte Situation versucht man zu lösen. Leihmutterschaft ist genau das Gegenteil. Leihmutterschaft plant eine Trennungssituation von den biologischen Eltern. Nimmt nicht einfach auch nur in Kauf, das ist nicht schicksalhaft, sondern es ist gewollt und es gehört zum System Leihmutterschaft, dass man das Kind absichtlich von seiner Mutter trennt. Und das ist etwas, deswegen sage ich, dass man kann die Dinge nicht vergleichen miteinander, sondern ja, also Adoptionsverfahren zum Beispiel versuchen ein Problem zu lösen. Leihmutterschaft schafft das Problem.
Alter, und dann macht das im Mund. Bam, bam, bam. Und dann gucke ich hinten auf die Verpackung. Sind da gar keine künstlichen Bäs drin? Nur 100% natürliche Zutaten.
Froster Butter Chicken. Viel Bam. Ganz ohne Bäh. Das ist das Froster Reinheitsgebot. 100% ohne Zusätze. Schon seit 2003.
Virtual Reality Plattformen wie ForgeFX vermitteln Auszubildenden die Fachkenntnisse, um den Schweißerberuf zu ergreifen und sich weiterzubilden. Meta und das Metaversum haben heute einen realen Einfluss.
Das ist auch juristisch ein Unterschied. Wenn die Mutter stirbt oder wenn die Mutter ihr Kind verstößt, dann ist das höhere Gewalt. Dann ist die Mutter tatsächlich weg, nicht mehr auffindbar.
Ja.
Bei Leihmutterschaft aber wird ein Vertrag gemacht. Da unterschreibt dann die Mutter irgend so einen Vertrag und sagt, ich habe keinen Anspruch mehr an das Kind. Wo ich schon ausraste, Anspruch an ein Kind, was sind das überhaupt für Begrifflichkeiten? Als wäre Kind ein Besitz, als würden die Eltern die Kinder besitzen. Ich finde ja eigentlich immer, die Kinder, ne, sollten ein Recht auf die Eltern haben und nicht die Eltern ein Recht auf die Kinder. Das heißt also, da wird vertraglich festgelegt, ich habe hier keinen Anspruch mehr auf das Kind. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, das Kind wird älter und hat zum Beispiel irgendeine Krankheit, wo es hilfreich ist zu wissen, wer die Mutter ist. Die Mutter lebt noch, die Mutter existiert irgendwo auf der Welt, aber irgendein alberner Vertrag hindert das Kind daran, Kontakt aufnehmen zu können mit der Mutter. Was ist da denn los? Was wird da über den Kopf des Kindes alles entschieden?
Ja, genau genommen ist, sagen wir mal, wenn man es medizinisch betrachtet, zum Beispiel eine Familienanamnese in dem medizinischen Bereich überhaupt nicht mehr möglich. Man muss dazu sagen, es gibt große Unterschiede. Es gibt quasi Leihmutterschaftsverfahren, wo die Kinder, also alles ist nur eine Frage der rechtlichen Vereinbarung zwischen den Bestellern und der Brutmutter und der Agentur. Das heißt, es gibt quasi Leihmutterschaftsverfahren, da sieht die Mutter quasi im Kreißsaal, kriegt kein einziges Mal dieses Baby auch nur auf den Arm und wird sofort in die Arme seiner Besteller übertragen. Und es gibt eine Geburtsurkunde, wo nicht einmal vermerkt ist, dass ein Leihmutterschaftsverfahren stattgefunden hat. Und es werden sofort sozusagen die Besteller eingetragen als Eltern, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es gibt Leihmutterkinder, die gar nicht wissen, dass sie Leihmutterkinder sind. So wie es ja auch Samenspenderkinder gibt, die eben nicht wissen, dass sie Samenspenderkinder sind. Ich kenne eine Leihmutterfrau, also ein Leihmutterkind sozusagen, eine Frau, die jetzt 35 ist, die sich auch sehr engagiert gegen Leihmutterschaft, weil sie eben sagt, ich habe die ganze Zeit gewusst, irgendetwas stimmt nicht, aber keiner hat es mir gesagt. Ihre eigenen Eltern haben ihre Geschichte, haben ihr verweigert, dass die das Wissen darum, dass sie gar nicht ihre biologischen Eltern sind. Das ist durchaus Standard und das ist eigentlich auch der Goldstandard. Gleichzeitig gibt es inzwischen auch Verfahren, man versucht sozusagen ethisch das Ganze zu heilen, nach dem Motto, ja, aber wir haben ja extra eine Leihmutter, die bereit ist, den Kontakt zum Kind zu halten. Also die sozusagen nicht intransparent ist, sondern wo das offen kommuniziert wird, auch den Kindern und wo die Leihmutter kann sozusagen auch einwilligen, dass das Kind später Kontakt zu ihr aufnehmen darf, um sie kennenzulernen. So, ich bin nicht ganz sicher, was schrecklicher ist,
Eben.
ehrlich gesagt, dass man sie nicht kennt oder dass man sie kennt, vor allen Dingen unter dem Aspekt, das muss man wissen, nahezu 100% aller engagierten Leihmütter sind bereits vorher Mütter. Ja, das heißt, sie haben eigene Kinder. Das wird oft als Grundvoraussetzung verlangt, aus verschiedenen Gründen. Der erste ist, sie sollen zu dem Kind, das sie brüten und weggeben sollen, keine emotionale Bindung aufbauen und sich auf ihre eigenen Kinder konzentrieren. Sie sollen also ihre Müttergefühle, die entstehen durch die Schwangerschaft, sollen sie nicht klammern an diesem Kind, sondern sollen schon eigene Kinder haben, mit denen sie sich dann beschäftigen, um den Schmerz des Hergebens quasi nicht so hart zu spüren. Das Zweite ist natürlich auch, sie sollen nachgewiesen haben, dass der Brutkasten funktionstüchtig ist. Also wer will denn schon eine Leihmutter engagieren, die vielleicht gar nicht in der Lage ist, schwanger zu werden, was man dann erst irgendwie nach 4 Versuchen herausfindet. Das heißt, sie soll nachweisen, dass sie überhaupt schwanger werden kann. Das heißt, wir haben es zu tun mit Frauen, die bereits Kinder haben und die dann ein Kind brüten und gegen Geld weggeben. Ich weiß nicht, was es mit Kindern macht und wir wissen es eben in der Tat nicht, die vielleicht irgendwann erfahren, dass ihre Mutter sie weggegeben hat gegen Geld, während sie die Geschwister behalten hat. Das heißt, wir haben hier sozusagen Kinder, denen wird gesagt, das ist deine Mama. Und dann stellen sie irgendwann fest, und wenn sie alt genug sind, darüber nachzudenken, wird möglicherweise die Frage aufkommen, wieso hat meine Mama mich eigentlich nicht behalten, die anderen aber schon? Was ist vielleicht mit mir falsch? Warum war ich es nicht wert, behalten zu werden? Wieso bin ich verkauft worden? Was aber auch vergessen wird in dieser ganzen Konstellation ist, wir haben auch Geschwisterkinder, die zusehen, wie ihre Mutter schwanger ist. Und den kleinen Bruder oder die kleine Schwester nicht behält, sondern weggibt. Ich habe dramatische, sozusagen, ja, es gibt ja verschiedene Leihmütter, die inzwischen ihre auch schmerzhaften Erfahrungen, die sie gemacht haben, obwohl sie erst überzeugt waren, auch in der Presse dann auch kundtun. Und ich fand diesen wirklich herzzerreißenden Satz bei einer britischen Leihmutter, die für ihren eigenen Bruder Zwillinge ausgetragen hat, zu Hause auch 2 Kinder hatte und ihre unter 10-jährigen Kinder haben sozusagen mitgeteilt bekommen, dass ja diese Kinder, die die Mama jetzt bekommt, die bleiben nicht hier bei uns, sondern die kommen dann zu Onkel so und so, ne? Und irgendwann, und das schrieb die Leihmutter selber auf, sagt sie, irgendwann fragte ihre kleine Tochter sie unvermittelt, aber mich würdest du doch nicht weggeben, oder? Und ich fand diesen Satz so herzzerreißend. Und es war gut, dass er zumindest ausgesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie viele Kinder ihre Mütter dabei beobachten, wie sie Geschwisterkinder weggeben und sich diesen Satz denken und vielleicht sogar Angst haben, ihn auszusprechen, weil sie sich nicht mehr sicher sein können, ob man in diesem Elternhaus sicher ist. Und ich frage mich, was tun wir mit in einer ganzen Kindergeneration, die beobachtet jetzt in ihrer eigenen Familie oder vielleicht in der umliegenden Verwandtschaft, wie Kinder bei ihren Eltern nicht mehr sicher sind, sondern es sein kann, dass man weggegeben wird, dass man gegen Geld verkauft wird. In einer anderen Dokumentation fand ich den Satz auch eines 7-Jährigen, der versucht, seine Mutter zu überzeugen, den Bruder zu behalten, nach dem Motto, wir brauchen brauchen das Geld nicht, können wir ihn nicht behalten, mein Bruder. Das ist einfach, Leihmutterschaft ist nicht nur eine vertragliche Geschichte zwischen Menschen, die gern ein Kind haben wollen, und einer anonymen Frau, sondern diese Frau ist ein Mensch. Diese Frau hat ein Leben, sie hat eigene Kinder, sie hat einen Ehemann, sie hat alles Mögliche. Es betrifft eben ein ganzes soziales Netz, das das Ganze mitbekommt. Und wir sind dabei, weltweit ein Geschäft zuzulassen, wo eben die elementarste Bindung, die sicherste Bindung, die ein Kind haben sollte, diese Rückversicherung, meine Eltern sind für mich da. Das ist der einzige Schutz, das ein Kind hat. Und wenn ich mir als Kind nicht mehr sicher bin, ob meine Eltern bereit wären, mich gegen Geld wegzugeben, weil dieser Zweifel gesät wird, ist das eine massive Erschütterung einfach insgesamt in das Vertrauen in die eigene Familie.
Dies ist ja ein Podcast, das heißt, die Leute können uns nicht sehen. Und das erste Mal, finde ich, ist es wirklich schlimm, dass man uns nicht sehen kann, weil ich verzweifle hier gerade. Was reden wir hier? Kinder
Ja.
kauft man nicht. Wir reden hier über das Kaufen von Kindern. Was um Himmels Willen ist los?
Ja, es ist, wie Sie sagen, es reiht sich ja im Endeffekt ein in eine Gesellschaft, die einfach zunehmend gar nicht mehr nachdenkt, was sie macht, sondern einfach vor lauter Freude über einen medizinischen oder wissenschaftlichen Fortschritt bereit ist, immer, immer weiterzugehen. Wir sind einfach an einem Punkt angelangt, wo wir, finde ich, auch als Menschheit einfach mal innehalten müssen, weil wir den Punkt überschritten haben, wo wissenschaftlicher Fortschritt uns nur nützt, sondern wir können uns damit genauso gut auch selbst erledigen. Wir wissen es eigentlich in anderen Bereichen. Also für mich war zum Beispiel vergleichsweise die Erfindung der Atombombe hat das erste Mal gezeigt, dass Wissenschaft eben nicht nur nutzen kann, sondern dass sie quasi per Knopfdruck die Menschheit auch ausschalten kann. Und die Reproduktionsmedizin, die moderne, hat für mich eine ähnliche Dimension, weil wir anfangen, das Erbmaterial von Menschen zu optimieren, sie auszusortieren nach Nützlichkeitsaspekten. Wir fangen an, aber tatsächlich auch eben mit Manipulationen. Und wir fangen an, den Menschen tatsächlich zu einer Laborratte zu machen. Und wir fangen mit den Kindern an, indem wir ja auch nur noch optimierte Versionen übrigens von Kindern haben wollen. Das heißt, diejenigen, die ein Kind haben wollen, wollen ja unbedingt ein gesundes Kind. Es soll ja sozusagen, ne, es soll nur ein gutes Erbgut haben. Es soll gesund sein, es soll klug sein. Ja, es soll schön sein. Wir haben hohe Ansprüche an dieses einzige Kind. War ja schließlich ganz schön teuer. Jetzt soll es auch liefern, ne? Es soll keine Probleme machen, es soll keine dummen Fragen stellen. Das heißt, wie gehen wir um mit Menschen, die dann irgendwann nicht mehr optimiert sind, wenn wir jetzt quasi zulassen, dass nur noch optimierte Menschen gezeugt werden? Welchen Wert haben noch Frauen, wenn wir sie quasi nur noch reduzieren, und sie auch verbal, ja, also im englischen Sprachgebrauch wird überhaupt nicht von Leihmutter, ist ja, also das deutsche Wort für diesen gesamten Prozess ist ja noch sehr niedlich. Leihmutterschaft, das klingt ja irgendwie immer noch so kuschelig. Irgendwie, da wird eine Mama geliehen, dabei wird ja gerade keine Mama geliehen, sie soll ja überhaupt keine Mama sein. Die englische Sprache ist da schon viel deutlicher, die spricht immer nur von Surrogate, ja, also ein Surrogat. Man spricht dort nicht. Man nimmt das Wort Mutter nicht in den Mund, weil es soll eben gerade keine Mutter sein, ja? Oder sie wird genannt the carrier, also der Träger. Sie trägt einfach nur das Kind aus, aber sie ist nicht die Mutter. Es wird großen Wert sprachlich drauf gelegt, überhaupt nicht den Eindruck zu erwecken, dass diese Frau in irgendeiner Form relevant ist, sondern sie ist die Maschine. Ja, sie ist der Brutkasten, sie ist der Carrier, sie ist das Surrogat, weil das andere angeblich das Original ist. Also sie wird als Ersatz bezeichnet, obwohl sie das Original ist. Es ist eine komplette Verdrehung der ganzen Verhältnisse. Und die Frage, wer eigentlich für das Kind die Eltern wären, also die Perspektive des Kindes wird einfach komplett ausgeblendet hier. Das Kind hat gefälligst denjenigen als Eltern zu akzeptieren, den wir ihm rechtlich zuordnen. Also es bekommt einen Besitzer zugeteilt mit Sorgerecht. Das ist so degradierend, und es passt eigentlich nicht in unsere Zeit. Also dieselben Leute, die gerade dabei sind, Kindern das Recht zu geben, sich selber ein Geschlecht auszuwählen, nehmen den Kindern das Recht zu entscheiden, wer ihre Eltern sein sollen, wen sie als Eltern zu akzeptieren haben. Und wir machen halt Verwandtschaft zu einem Vertragsverhältnis. Damit ist im Prinzip ist die Familie, das ist vielleicht auch der größte Angriff auf die natürliche Struktur einer Familie, den wir überhaupt erleben. Denn wenn, das betrifft ja nicht nur Leihmutterkinder, wenn wir einmal den Gedanken zulassen, dass Verwandtschaft nicht etwas ist, was natürliche, biologische Voraussetzungen hat, sondern nur etwas ist, was Vertrag ist, dann ist dieser Vertrag natürlich auch wieder lösbar. Kann man eigentlich ein Leihmutterkind auch wieder sich davon scheiden lassen später? Kann man den Vertrag wieder lösen? Kann man das Sorgerecht übertragen, wenn man überdrüssig ist? Brauchen wir irgendwann Babyklappen irgendwie, um uns wieder zu entledigen? Also das ist so es ist eine seltsame Betrachtungsweise und es erschüttert eben tatsächlich die Grundfesten unserer menschlichen Zivilisation. Die kleinste Keimzelle ist und bleibt. Ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und zeugen ein Kind und sie haben, wie man so schön in unserem Grundgesetz nachlesen kann, auch das natürliche Sorgerecht.
Verträge, hast du gerade gesagt, können ja dann auch wieder beendet werden. Und das ist ja mal wirklich interessant. Die erste Leihmutterschaft gab es so in den 80er Jahren. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Leihmütterkinder, die volljährig und erwachsen sind. Und da interessiert es mich, gibt es da eigentlich schon erwachsene Kinder, die jetzt mal den juristischen Weg gehen und sagen, hallo, du hast mich gekauft, ich bin ein Vertragsprodukt. Gibt es da schon Studien, Erfahrungsberichte, wie Kinder damit umgehen, wenn sie merken, dass sie ein Produkt sind?
Studien gibt es nicht, weil es ist ja auch, man muss ja einfach leider sagen, das Ganze findet ja im privatrechtlichen Bereich statt. Das heißt, es gibt außer, sagen wir mal, in Ländern wie den USA, weil es dort breitere legalisiert gibt, haben wir zumindest statistische Erfassung, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Auf einem globalen Markt können wir nicht einmal sagen, können wir nicht einmal die Zahl der Leihmutterkinder verifiziert in irgendeiner Form wiedergeben. Zweitens, niemand hat ein Interesse an Studien, schon gar nicht diejenigen, die ein Geschäft damit machen. Weder haben sie ein Interesse daran zu schauen, gibt es vielleicht sowohl körperliche als auch psychische Folgeschäden für die Mütter, für die Kinder, weil es soll ja gar keine geben. Das Narrativ will ja, dass alles toll ist. Niemand soll ja angeblich leiden, also darf das auch nicht dokumentiert werden. Der Staat wiederum hat überhaupt gar keine Übersicht, was alles passiert. Wie gesagt, wir befinden uns im privatrechtlichen Bereich. Es ist so, als würde ich ins Autohaus gehen und mir ein Auto zusammenstellen aus dem Katalog mit Extras. Da hat der Staat ja auch nichts zu melden, ja, sondern das ist ein privatrechtlicher Vertrag zwischen mir als Besteller und zwischen dem Autobauer als Lieferant. Genauso ist das beim Kind auch so. Das heißt, wir haben sozusagen die Problematik, dass es Studien kaum gibt. Gleichzeitig haben wir die zweite Problematik, dass viele Leihmütterkinder erstens mal noch gar nicht alt sind, zweitens vielleicht nicht einmal wissen, dass sie Leihmütterkinder sind, weil man ihnen diese Information vorenthält. Drittens haben viele Kinder dann auch noch eine, selbst wenn sie Probleme haben, eine große Loyalität ihren rechtlichen Eltern gegenüber. Erstens mal kennen sie keine anderen und zweitens irgendwie will man ja auch nicht die ganze Familie sprengen. Es gibt inzwischen einzelne Leihmutterkinder, eben wie ich habe eine junge Frau eben wie gesagt auch zitiert in meinem Buch, die ich auch kenne, die jenseits der 30 erst erfahren hat, dass sie ein Leihmutterkind ist, was für sie vieles erklärt hat. Was für sie sozusagen rückwirkend hat sich für sie sehr vieles erklärt, was sie sich als Kind nicht erklären konnte, in dem schwierigen Verhältnis zu ihren Eltern, in ihrer ständigen Angst vor Verlassenwerden, Trennungsangst, sie konnte bei keinen Freunden übernachten, sie konnte überhaupt nicht sozusagen, sie hatte Ängste von Kleinkind an, sich zu trennen von zu Hause. Dieses Trennungstrauma, das man ihr zugemutet hat als Neugeborenes, hat sich offensichtlich fortgesetzt. Sie wusste aber gar nicht warum, weil sie ja gar nicht wusste, dass ihr Leihmutterkind ist. Das heißt, wir haben eigentlich vor allen Dingen Unwissen in diesem Bereich. Was wir aber haben, ist Erkenntnisse zum Beispiel aus einem anderen Bereich, zum Beispiel der Bereich der Samenspenderkinder, die eine ähnliche psychologische Problematik haben und die teilweise ja auch im Dunkeln gelassen wurden über die Frage ihrer Zeugung, die oft erst im Erwachsenenalter erfahren, dass sie gar nicht, dass das ihr gar nicht ihr leiblicher Vater ist, bei dem sie groß werden. Und die Erfahrungsberichte dazu kann man zumindest sozusagen analog in Augenschein nehmen und sagen, okay, die große psychologische Belastung, diesen Drang zu wissen, wo komme ich her, diesen Drang zu wissen, also viele fühlen sich betrogen, wenn sie erfahren, dass sie also wenn sie nichts gewusst haben. Also wenn man etwas sozusagen als Fazit nehmen kann, ist, dass all diese Leihmütterkinder zumindest das Recht haben müssten, von vornherein jedenfalls zu wissen, wie sie entstanden sind und wer ihre biologischen tatsächlichen Verwandten sind. Das wäre das Mindeste, was man diesen Kindern garantieren müsse. Gleichzeitig heißt das nicht, dass ich damit das Problem gelöst habe. Ich habe immer noch diesem Kind vorenthalten, möglicherweise überhaupt eine Mutter zu haben, da ja sozusagen jeder Alleinstehende, auch alleinstehende Mann oder jedes schwule Paar sich Kinder bestellen kann und sagen kann, braucht keine Mutter. Hast gar kein Recht auf eine Mutter. Es ist ja nicht so, dass diese Leihmütterkinder sozusagen dann halt eben eine andere Mutter bekommen, sondern es kann sein, dass sie gar keine haben, einfach weil Erwachsene entschieden haben, du brauchst keine. Es reicht, wenn du zwei Väter hast, es braucht keine Frau. Du brauchst keine Mutter. Das ist eine mit Verlaub, eine wirklich unverschämte Erwachsene-Perspektive, die sich anmaßt, zu entscheiden, auch für das Kind, dass es genügsam sein soll und dass es zufrieden sein soll mit den beiden Vätern, die man ihm zugeteilt hat, und dass es kein Recht darauf habe, eine Mutter zu haben. Und ja, das kann ich so ehrlich, ich kann das nicht akzeptieren. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Weder für die Frauen, ja, also um es mal so zu sagen. Man kann einer Frau ein Kind wegnehmen.
Anpfiff zum Räderwechsel bei deinem Volkswagen-Servicepartner. Winterräder runter, Sommerräder rauf. Das kann für mehr Sicherheit durch eine bessere Bodenhaftung und geringeren Kraftstoffverbrauch durch eine spezielle Gummimischung sorgen. Profitiere beim Volkswagen-Service vom fachlichen Know-how und echter Herstellerqualität mit Volkswagen Originalreifen. Mach jetzt einen Termin mit deinem Team für den Räderwechsel aus. Deinem Volkswagen-Servicepartner.
Volkswagen. Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter NON24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
Man kann ihr aber nicht wegnehmen, dass sie Mutter ist. Eine Frau bleibt Mutter, auch wenn wir ihr das Kind wegnehmen.
Du hast gerade die Unterscheidung gebracht zwischen Strafrecht und Privatrecht. Gehen wir mal in Länder, wo Abtreibung nicht strafbewehrt ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Leihmutter treibt das Kind ab. Dann würde sie sich ja strafrechtlich nicht strafbar machen. Aber wie sieht es privatrechtlich aus? Könnte dann der Besitzer, was für ein Wort, wir reden über Menschen, der Besitzer dann sagen, ja, ich habe ja einen Vertrag und da hast du mir ja gesagt, dass du das Kind austrägst. Also wird in einem Land, wo Abtreibung nicht strafbewehrt ist, dann privatrechtlich doch wieder strafbar?
Ja, es wird nicht strafbar, sondern es wird ein Schadenersatzfall, weil diese sogenannten Leihmütter werden ja, es wird vertraglich bis ins letzte Detail geregelt, was sie darf während dieser Schwangerschaft, beziehungsweise auch, was sie muss, wozu sie sich verpflichtet. Weil gerade auch, weil das ja ein körperlich und medizinisch eine extrem hohe Belastung ist und sie verpflichtet sich also auch zu allen medizinischen Maßnahmen und Untersuchungen, die dazu nötig sind, was beinhaltet, dass sie ja auch monatelang erstmal hormonell vorbereitet werden muss. Sie muss sich Unmengen an Hormonen in den Körper jagen, damit ihrem Körper erstmal simuliert wird, dass sie schwanger wird. Sie unterschreibt, dass sie das alles tun wird und dass sie alles sozusagen medizinisch mitmacht, was notwendig ist, dass sie alle Medikamente nehmen wird, alle Spritzen nehmen wird und so weiter. Es wird allerdings auch vertraglich geregelt, eben wie gesagt, dass sie zum Beispiel eben das Kind eben auch ja, selbstverständlich austragen muss, weil wenn sie sozusagen selbst verschuldet oder sogar absichtlich diese Schwangerschaft abbricht, wird sie ja vertragsbrüchig. Damit müsste sie wahrscheinlich eine hohe Vertragsstrafe bezahlen, weil sie ja dann den Vertrag bricht und dann wird sie schadenersatzpflichtig. Sie verpflichtet sich allerdings auch das wird vertraglich geregelt, abzutreiben, wenn man es von ihr verlangt. Also von wegen nicht hier Selbstbestimmung oder so, sondern sie willigt quasi auch ein, dass unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel das Kind abgetrieben wird. Also wenn zum Beispiel das Kind nicht gesund ist und niemand ein behindertes Kind will, dann wird das Kind abgetrieben. Ich erwähnte vorhin schon, also Leihmutterschaft, also sozusagen diese künstliche Einsetzen des Embryos, die Erfolgschancen, dass die Frau dieses Kind behält und es nicht zu einer Fehlgeburt kommt, liegt sozusagen sozusagen nur bei 25%. Es braucht also oft mehrere Versuche. Um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind behalten wird, zu erhöhen, werden oft mehrere Embryos oder auch eigentlich zu viele Embryos, also mehr als man eigentlich Kinder haben will, eingesetzt in die Frau, weil man weiß, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil dieser Embryos sie wieder verliert durch Fehlgeburten. Das heißt, man setzt ihr mehr, unter Umständen mehr Embryos ein, als man Kinder will. Oft verlieren sie vielleicht einzelne und es bleibt nur eins übrig und dann ist man froh, man hat sozusagen das eine Kind, auch wenn sie zwei vielleicht verloren hat und dann bleibt aber eins. Kann aber auch passieren, dass sie zum Beispiel dann drei Kinder plötzlich sich entwickeln im Bauch und dann drohen Drillinge, obwohl die Besteller nur ein Kind haben wollen. Dann müssen zwei wieder abgetrieben werden. Oder es entwickelt sich möglicherweise das falsche Geschlecht, weil man einen Fehler gemacht hat oder weil man eben feststellt, so, es ist nicht wie geplant. Und die Besteller, man kann alles vertragen. Regeln. Es ist nur eine Frage des Geldes, sozusagen. Man kann quasi explizit sagen, ich will aber nur einen gesunden Jungen. So, alles, was nicht in dieses Raster passt, wird dann halt abgetrieben und dann wird ein neuer Versuch gemacht. So läuft das halt und die Frauen verpflichten sich dazu, das alles mitzumachen und wenn sie es nicht mitmachen, werden sie vertragsbrüchig, was sie sich finanziell nicht leisten können, weil dann müssten sie wahrscheinlich alles zurückzuzahlen und Schadenersatz zahlen und die Klinikkosten, die Kosten des Labors und so weiter. Das ist ja ein großer Faktor. Das heißt, die Frau muss schauen, dass sie diesen Vertrag dann auch einhält. Dass sie nichts tut, was dem entgegenspricht, weil sie macht sich sonst gegenüber den Bestellern schadenersatzpflichtig.
Okay, wenn das Kind in den Augen der Menschenhändler Produktionsmängel aufweist, wir reden
Ja.
über Menschen, man muss jetzt immer wieder, wir reden hier über Menschen. Also, wenn das so ist, jetzt die Mutter sich aber weigert, die Kinder abzutreiben und dann sind die auf der Welt, dann ist die Mutter schadensersatzpflichtig, dann können die das auskaspern, aber was wird aus dem Kind?
Das, wie ich sagen, im Teuersegment in den USA würde ich sagen, passiert sowas nicht, weil ein Kind halt vorher abgetrieben wird. Wir hatten allerdings, sagen wir mal, in solchen Ländern wie Afrika oder Indien oder auch in der Ukraine oder in Georgien, möchte ich gar nicht wissen, was dann passiert. Also wir wissen von einer Agentur, die hat das sogar schriftlich auf ihrer Homepage stehen gehabt, eine Weile, hat das dann aber wieder runtergenommen. Also man kann es jetzt nicht mehr nachlesen, dass dort so offen angeboten wurde, wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird, dass man dann es nicht mitnehmen muss, sondern dass das dann in einem georgischen Waisenhaus verbleibt. Ja, das heißt, Produkte mit Produktionsmängeln müssen nicht abgeholt werden. Ne? Muss ich ja bei einem Auto auch nicht. Ne? Wenn ich einen Neuwagen bestelle und der hat Kratzer, dann kann ich ja auch sagen, nee, nehme ich nicht. Ich möchte quasi nur das einwandfreie Produkt. Es hat ja schließlich viel Geld gekostet. Und das ist halt, wenn man einmal anfängt, ein Kind wie ein Objekt, wie ein optimiertes, vor allen Dingen ein optimiertes Objekt zu behandeln, dann ist alles andere sozusagen, sind Folgeschäden, die automatisch entstehen, weil dann geht es ja gar nicht anders. Also wenn ich die Option als Agentur eröffne, dass ich sage, wir garantieren Ihnen ein gesundes Kind oder sogar ein gesundes Kind in Ihrem Wunschgeschlecht, dann muss ich ja im Zuge der Produktion alles aussortieren, was diesem Anspruch nicht genügt. Und dann wird das halt eben, weil wir es eben nicht mit Autos zu tun haben, sondern mit Menschen, bedeutet das, dass diese Menschen dann getötet werden, weil sie keiner will, weil sie eben unseren Ansprüchen nicht genügen. Das ist halt, wenn man diese Tür öffnet, kriegt man sie nicht zu. Das versuche ich einfach zu sagen. Auch wenn man es gut meint, willigt man ein in all diese Prozesse, die halt notwendig sind, um das überhaupt in Gang zu halten, dieses ganze System. Es geht nicht anders.
Birgit, aber wir haben hier die ganz braune Tür zur Eugenik geöffnet. Ist doch
Ja, klar.
unfassbar, worüber wir hier reden. Ich möchte mal etwas aus deinem Buch vorlesen. Da war ich richtig fertig. Du hast ja viel recherchiert und hast dann auch eine Internetseite gefunden, wo ukrainische Eizellspenderinnen angepriesen
Oh
werden.
ja, wunderbar. Gute Gene aus der Ukraine.
Ich lese das mal vor. Wie ein Marktschreier preist man auf schlecht übersetzten deutschsprachigen Internetseiten in pathetisch-patriotischem Ton das reinrassige Erbgut der Ukraine und die zahlreichen Vorteile der ukrainischen Frau an. Zitat: Die Genetik der Ukrainer lockt zukünftige Eltern durch ihre offensichtlichen Vorteile an. Das ist eine gesunde, starke und freie Nation. Gene der Ukrainerin heißen Schönheit und Gutmütigkeit, Friedensliebe und Arbeitsamkeit, Ausdauerfähigkeit und Weiblichkeit, wie bei echten Wirtinnen des heimischen Herdes. Da steht da wirklich. Das sind Kernwerte. Aber bei Umständen weisen ukrainische Gene die ganze Kraft der Freiheitsliebe, Kampflust und Tapferkeit auf. Solch eine Ansammlung von unikalen Eigenschaften sagt von guten, gesunden Genen. Sagt es wahrscheinlich einen Übersetzungsfehler. Ziehe ich immer auf. So, das ist also die neue Rassenlehre der Leihmutterschaft.
Ich habe das auch tatsächlich in diesem schlechten Deutsch einfach übernommen, weil es genau so auf diesen Homepages angepriesen wird. Ganz
das ist
offensichtlich.
Rassenlehre.
Ja, das ist Rassenlehre, ganz genau. Ja. Ja, ja, aber das ist, wie soll ich sagen, also ich habe ja auch mich mit Agenturen in Verbindung gesetzt. Ich war auch zuletzt vor einer Woche in Berlin, hat wieder stattgefunden, eine Babywunschmesse, wo sich ausländische Agenturen zu Dutzenden auf deutschem Boden ihre Dienste von Leihmutterschaft anpreisen dürfen. Auch das eigentlich rein juristisch ein Wahnsinn. Es kann ja nicht sein, dass in Deutschland Leihmutterschaft verboten ist, aber in Berlin und in Köln alljährlich Babymessen stattfinden, wo Anbieter von Leihmutterschaft mir ihre Dienste ans Herz legen und mir meinen Leihmutterwunsch erfüllen wollen, ohne dass sie in irgendeiner Form juristisch, also sie bieten eine Straftat an, also etwas, was in Deutschland eine Straftat ist, und das ist legal möglich. Ich hätte am Sonntag einen Vertrag machen können, für 53.000 Euro ein Kind aus Zypern zu bekommen. War aber auch nicht das Bild, also ich sage, ich online hatte ich das Angebot für 36.000 Euro im Billigsegment, während die amerikanischen Agenturen irgendwie, da komme ich auf 150.000 mit allem drum und dran. Man bekommt Zugang zu Datenbanken. Ich habe Zugänge zu Datenbanken. Da kann man wie, ja, sage ich, das ist wie Tinder mit guten Genen, wo man durchklicken kann, die hunderte von Steckbriefen einerseits von Brutkästen, andererseits von Eizellspenderinnen mit allen medizinischen Daten, mit ihrer gesamten medizinischen Anamnese, jede Fehlgeburt, jede Abtreibung, jede genetische Krankheit in der Familie, ihre Hobbys, ihre Schulabschlüsse, Fotos und so weiter. Ich kann sozusagen mir aus dem Steckbrief versuchen, gutes genetisches Material herauszusuchen. Ich kann dort auch Kategorien eingeben, also Rassenkategorien. Man kann irgendwie jede Rasse dieser Erde dort rausfiltern und also dort im Bereich der Genetik spielt das Thema Hautfarbe und ja, weil selbstverständlich will ich natürlich, wenn ich eine weiße Frau bin und auch niemandem sagen will, dass ich ein Leihmutterkind habe, möchte ja kein schwarzes Kind bestellen. Ne? So, kommt ja ganz schlecht sonst in der Nachbarschaft. Das heißt, selbstverständlich muss man nach all diesen Kriterien dann sortieren, um ein Kind zu bekommen, das möglichst einem ähnlich sieht. So wie ich bei den Samenbanken nach Männern suchen lassen kann, auch computergestützt nach Männern, die mir ähnlich sehen, damit später das Kind irgendwie, das daraus entsteht, möglichst auch mir ähnlich sieht und es kein Verdacht sozusagen aufkommt, irgendwie, dass das Kind gar nicht von mir sein könnte, weil weder die Eizelle noch die Samenzelle sozusagen, weil ich ja keine genetische Verbindung habe zu dem Kind. Ich will nur sagen, das ist alles im Katalog möglich. Man kann einfach blättern im Online-Katalog und sucht sich quasi die Leihmutter aus, man sucht sich den Samenspender aus, man sucht sich die Eizellspenderin raus und dann fliegt das, ja, gibt es den Service, dass das ganze Genmaterial quer durch die Welt in Trockeneiskannen geflogen wird und dann ja, bezahlt man das Labor, man bezahlt den Brutkasten je nach Land bekommt man völlig unkompliziert Papiere, in denen man auch von vornherein als Mutter drinsteht, ohne Probleme.
Birgit, dein Buch ist sehr emanzipatorisch, weil du dich eben weigerst, dass die Frau eine Ware ist. Und deswegen möchte ich auch nochmal über dich als Philosophin sprechen, weil du wirst sehr philosophisch in dem Buch. Ich lese einfach mal was vor. Menschenrechte sind keine Privilegien, die wir erst nach kritischer Begutachtung oder gönnerhaft zugeteilt bekommen, für die wir erst etwas leisten müssten oder die wir erst erwerben müssen. Von wem auch und unter welchen Kriterien? Ich darf mir als Mensch selbst genug sein, wie ich bin. Ich muss nicht leisten. Mein Körper muss nicht nutzen, nicht für die Interessen anderer herhalten oder ihnen gar dienen. Ein hoch emanzipatorischer Anspruch. Aber die Welt sieht anders aus.
Zumindest bei diesen Kindern jedenfalls, muss man sagen, sie werden vor ihrer Geburt eben in der Tat vermessen. Sie werden bewertet nach ihrer körperlichen Verfassung oder nach ihrer geistigen Verfassung und werden aussortiert. Und es ist im Prinzip sozusagen ein Ergebnis. Diese Debatte führen wir ja nicht erst seit der Leihmutterschaft, sondern genau genommen haben wir in der Abtreibungsdebatte diesen Punkt ja genauso, dass man sagt, irgendwie ist es ein Mensch oder ist es keiner. Ich muss mich vom Menschsein des Kindes im Mutterleib verabschieden, um das alles machen zu können. In der Abtreibungsdebatte machen wir das bereits. Ja, was auch gerade im Prinzip das feministische Lager im Moment auch in ein ziemliches Dilemma bringt. Ja, es gibt ja Gott sei Dank auch bis ins linke feministische Lager hinein eine breite Ablehnung der Leihmutterschaft, weil man dort begriffen hat, eben, dass es eine komplette Ausbeutung der Frau ist. Dass wir hier eine neue Form von Prostitution haben, die jetzt eben nicht nur Sex kaufen will, sondern Fruchtbarkeit kaufen will. Es ist aber ansonsten analog anwendbar. Alle Probleme und der Prostitution sind anwendbar. So, ja, das heißt, wir haben also die Feministinnen, die auch Prostitution eben nicht als Selbstverwirklichung der Frau betrachten, sondern die sagen, hier ist eine massive Ausbeutung von Frauen und die sind gegen Prostitution. Dieselben Feministinnen sind auch gegen Leihmutterschaft, weil sie eben diese Analogie verstanden haben. Gleichzeitig sind sie nicht auf der Seite des Kindes unbedingt, weil eben dieselben Feministinnen für die bedingungslose Abtreibung kämpfen, also für das Recht der Mutter selber zu definieren, ob das jetzt ein Kind ist in ihrem Bauch oder nicht. Das ist in meinen Augen eben inkonsequent. Die Feministin, die sagt, ja, aber die Frau hat das Recht, bis zum 9. Monat abzutreiben, weil mein Bauch gehört mir und ich entscheide das alleine, kann sozusagen der Leihmutter, die gezwungen wird, abzutreiben, weil die Besteller sagen, das Kind wollen wir nicht, weil es ist krank oder es hat das falsche Geschlecht, können dieser Frau nicht mehr wirklich beistehen. Warum? Also wie sollen sie argumentieren gegen die erzwungene Abtreibung bei der Leihmutter, wenn sie grundsätzlich der Meinung sind, dass Abtreibung gar kein Problem ist? Sondern ein Frauenrecht. Ja, das heißt, man hat sozusagen sich in eine gewisse auch feministische Sackgasse manövriert, weil man immer, also schon Simone de Beauvoir hat ja sich sozusagen herbeigeträumt, dass man die Frau endlich befreit von der Bürde der Mutterschaft, um sich ganz zu emanzipieren von diesem Prozess. Ja, und jetzt hat die Medizin, jetzt beuten allerdings auch Frauen plötzlich andere Frauen aus und nutzen sie zum Gebären und benutzen sie zum Fremdgebären. Man kommt hier sozusagen in ganz vielen Bereichen, kommt man in ein Dilemma argumentativ, weil man es nicht konsequent durchzieht. Und es zeigt eben auch sozusagen, man muss hier Grundsatzentscheidungen fällen und muss die leider auch durchziehen mit der Konsequenz, dass es dann man auch wagen muss, eben auch einer Frau zu sagen, dann hast du eben kein Kind und du wirst auch keins haben. Und das ist nicht Diskriminierung, sondern es ist die Natur, es ist die Biologie, es ist nicht fair, das sehen wir, aber es ist nicht die Diskriminierung der Gesellschaft, die sagt, dass du kein Kind haben kannst. Es ist auch nicht die Diskriminierung der Gesellschaft, wenn wir zwei Männern sagen, dass sie kein Kind haben können, weil es ist gar nicht unsere Schuld, dass sie sich gegenseitig nicht befruchten können, ja? It's the biology, stupid.
Möchte zum Schluss noch aus einem anderen Werk vortragen, nämlich das Kommunistische Manifest von Karl Marx. Jetzt wirst du dich wundern, warum, aber du wirst dich gleich nicht mehr wundern, weil als ich
Na, ich
dein
wundere
Buch
mich nicht,
gelesen
nee.
habe, da habe ich an das Manifest denken müssen, weil ich habe mich daran erinnert, dass da was stand und es stand dann tatsächlich da genauso. Ich lese mal vor. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Da muss man mal sagen, es ist das 19. Jahrhundert. Wir wissen, was aus den Gedanken von Karl Marx alles geworden ist. Aber in diesem Bereich hatte der olle Kalle nicht ganz Unrecht, oder?
Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter NON24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
Ja, es ist im Endeffekt, also wir reden zwar in unserer Gesellschaft immer gerne von, gerade auch im, was die weibliche Perspektive angeht, von Selbstverwirklichung, von Emanzipation, wir sind unabhängig und so weiter. Faktisch wird aber gerade eine Politik promotet, und das weltweit, die junge Frauen dazu bewegt, die fruchtbaren Jahre ihres Lebens verstreichen zu lassen und nicht nutzlos einfach nur Kinder zu gebären, sondern sich doch der Selbstverwirklichung auf dem Arbeitsmarkt zu widmen. Es ist ja kein Zufall, dass wir gerade zum Beispiel in den USA im Silicon Valley inzwischen standardmäßig als soziale Leistung der Arbeitgeber angeboten wird, den weiblichen Mitarbeiterinnen, dass man das Social Freezing, das Social Egg Freezing als Arbeitgeberleistung übernimmt. Also, dass der Arbeitgeber bezahlt, dass sie sich ihre Eizellen einfrieren lässt, damit ihre biologische Uhr nicht jetzt tickt und sie noch sich mindestens ein Jahrzehnt länger erstmal verwirklichen kann in dieser Firma, ihre ganze Kraft und Energie also nicht in eine Familie steckt, sondern in die Firma, und man sie in der Illusion wiegt, sie könne sich ja später immer noch für eine Familie und für die Mutterschaft entscheiden, und man es als soziale Errungenschaft verkauft, dass man ihnen jetzt anbietet, ihre Kinder auf Eis zu legen, anstatt die Karriere. So, ja, es ist im Endeffekt die finale Ausbeutung des Menschen. Sie werden für den Arbeitsmarkt kompatibel gehalten. Sie sollen ihre Selbstverwirklichung nur noch im Arbeitsleben finden und auf gar keinen Fall im Privatleben, nicht in der Gründung einer Familie. Und dafür ist man sogar bereit, Geld zu bezahlen, um ihnen diese Illusion in einen Kühlschrank zu legen, mit derselben Illusion, man könnte das jederzeit wieder auftauen, und sie könnten dann irgendwann mit 40, 45, 50 ja immer noch die Familienphase nachholen. In dieser Zeit beutet quasi der kapitale Markt die Arbeitsleistung seiner, gerade auch der Frauen, massiv aus. Und wenn sie dann älter sind und sie ersetzt werden können gegen neue, junge Mitarbeiter, entlässt man sie aus der Firma, und dann fallen sie auf den Boden der Tatsachen, dass ihre Familienplanung genauso auf Eis liegt und auch dort bleiben wird, weil sie eben gar nicht mehr in der Lage sind, selbst Kinder zu gebären, auch nicht mit ihren eigenen Eizellen, die sie haben einfrieren lassen, weil sie schlicht zu alt sind. Genau genommen müsste man eine Triggerwarnung machen vor jedes Angebot von Social Freezing, denn die Wahrscheinlichkeit, auch mit meiner eigenen Eizelle im Zuge einer künstlichen Befruchtung in 20 Jahren wieder dann doch schwanger zu werden, ist wie bei jeder künstlichen Befruchtung nur bei im Schnitt 23%. Je älter ich bin, umso weniger. Also sagen wir mal, die 45-Jährige, die da kommt und glaubt, sie könne sich ihre Eizellen von früher künstlich befruchten lassen und sie könnte mit 45 noch ein Kind bekommen, deren Chancen sind vielleicht noch bei 10%. Es ist eine Illusion. Also genau genommen ist Social Freezing nicht eine Erweiterung meiner Fruchtbarkeit, sondern genau genommen eine Reduktion meiner Fruchtbarkeit, die ich freiwillig eingehe, im Irrglauben, ich habe hier sozusagen nur etwas auf Eis gelegt, was ich wieder auftauen kann.
Ist das nicht krass, dass in einer Gesellschaft, die so unfassbar woke ist, es keinen Aufschrei gibt, obwohl wir hier mal ernsthaft über Babyfabriken sprechen, über mangelhafte Menschenware? Wo sind die ganzen Woken, die schon ausrasten, wenn man mal das falsche Pronomen benutzt?
Man muss sich von der Illusion verabschieden, weil dieses Argument kommt ja dann immer, ja, aber wir machen die Gesetze dann in Deutschland ganz anders. Also bei uns wird das alles sauber laufen und geregelt und alles, und so nach dem Motto, wir sehen ja die Probleme und wir machen das, aber bei uns kommt es nicht zu Problemen, weil wir machen das anders. Es ist zu 100% eine Illusion, zu glauben, man könne das tun auf einem globalen Markt. Wir können das ja jetzt schon nicht mehr garantieren. Obwohl es verboten ist, nutzen Hunderte von Menschen jedes Jahr in Deutschland Leihmutterschaft im Ausland und wir haben keine rechtliche Handhabe. Das, was im eigenen Land nicht erlaubt ist, kauft man sich dann als Dienstleistung völlig legal im Ausland ein. Dann wird das halt im Ausland gemacht. Dann findet die Befruchtung halt im Ausland statt. Dann findet die Geburt im Ausland statt. Dann finden die Verträge woanders statt. Was ich in dem einen Land nicht finde, finde ich in dem nächsten Land. Und dieser ganze Markt funktioniert sowieso jetzt schon global. Man nennt das hybride Leihmutterschaft. Das heißt, es ist eben nicht mehr, ja, da kommt halt die Eizelle kommt aus der Ukraine, die Leihmutter stammt aus Kasachstan, gebären tut sie auf Zypern, weil dort die Behörden gut geschmiert werden können und weil man dort einen Teil sowieso legal machen kann. Man fliegt die Schwangeren alle nach Zypern und anschließend kann ich mein Baby abholen und in Deutschland großziehen. So läuft es ja jetzt schon. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne mit deutschem Recht irgendetwas regeln oder irgendetwas verhindern. Diejenigen, man kann Leihmutterschaft nicht regeln, man kann sie nur verbieten. Es gibt keine Alternative.
Du hast jetzt angesprochen, wo die Leihmütter alles sind. Und am Ende sind es doch die weißen Männer und Frauen in der westlichen Welt, die in anderen Ländern, auch in Indien, auch in Thailand, in Afrika, in Kasachstan, in der Ukraine, dann eben ihre Kinder produzieren lassen. Das ist doch purer Kolonialismus. Das ist doch
Na klar.
Imperialismus. Das sehen die aber
Ja,
nicht, oder?
natürlich.
Das ist für die dann was anderes.
Das Schlimmste, was ich gefunden habe, ist ja auch im Endeffekt, also ich habe ein Foto gefunden, weil diese ganzen Leihmutterschaftsfirmen promoten ja auch gerne ihre Erfolgserlebnisse und erfolgreiche Leihmutterschaften. Und da fand ich ein wunderbares Bild von zwei weißen Männern, die links und rechts von ihrer schwarzen Leihmutter standen, die ihnen ein weißes Baby geboren hatte. Ja, weil man hat also sozusagen eine schwarze Frau dazu benutzt, ein weißes Baby für ein schwules Paar auszutragen. Also auch rein genetisch sozusagen, ne? Das ist ja eben, es ist alles möglich. Sagen wir es mal so, es hat noch nie eine reiche Frau für eine arme Frau ein Kind ausgetragen, sondern immer nur andersrum. Man zieht gerade in den armen Ländern die Frauen über den Tisch. Sie bekommen nur einen Spottpreis ausgezahlt und man fühlt sich dabei auch noch großartig. Erst am Sonntag sagte mir ein junger Mann, der selbst auch ein Leihmutterkind hat, und pries mir seine Agentur an und er sagte, ja, er sagte, diese Frauen haben eine ganz andere Kultur. So nach dem Motto, nee, denen macht das nichts aus. Das ist für die quasi einfach nur ein Job. Und die kommen ja alle aus armen Verhältnissen. Für die ist das viel Geld. Die machen ein Kind und davon können sie 3 Jahre leben. Das hat er mir sozusagen so nach dem Motto, für die ist das toll. Also manche kommen sich noch so vor, als würden sie Entwicklungshilfe leisten, weil sie doch einer armen Frau in Kasachstan oder Georgien zu einem 3-jährigen Lebensunterhalt verholfen haben. Nach dem Motto, sind wir nicht toll, ne? Wir sind doch großartig. Wir machen quasi nicht nur Menschenhandel, sondern auch Entwicklungshilfe gleichzeitig. Und damit ist das wie so ein ethischer Ablasshandel, der da formuliert wird, nach dem Motto, wir beuten die nicht aus, sondern die kriegen doch für ihre Verhältnisse total viel Geld. Und wir bekommen es in Klammern für einen Spottpreis.
Ein Spottpreis für Menschen. Da möchte ich wieder aus deinem Buch vorlesen. Du schreibst, Freiheit sei steigender Selbstbesitz. So formulierte es der katholische Philosoph und Kirchenlehrer Thomas von Aquin bereits im 13. Jahrhundert. Wenn das stimmt, dann sind wir auf dem Weg in die Unfreiheit. Der Selbstbesitz des Menschen ist stark mit seiner Körperlichkeit verbunden und nicht nur ein gedankliches Konstrukt. Denn nicht nur die Gedanken sind bekanntlich frei, der Körper muss es auch sein. Die Ausbeutung der Sklaven war mit der Macht über ihre Körper verbunden. Die Niere aus dem Slum von Indien gehört einem Menschen. Die Frau, deren Sexualorgane oder deren Gebärmutter ich benutzen will, muss mir ihren Körper zur Verfügung stellen. Jede Spritze und jede Hormonbehandlung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Selbstbesitz ist also nicht nur eine intellektuelle oder philosophische Frage des unbeugsamen Willens, sondern vor allem auch eine Frage der Autonomie über den eigenen Körper. Genau darum geht es, um die Autonomie über den eigenen Körper. Aber wir reden hier über Menschenhandel. Genau darüber reden wir. Punkt. Menschenhandel.
Ja,
Punkt.
ja,
Punkt.
ja.
Punkt.
Es ist, wie ich sage, ich meine, wir haben es ja jetzt nur am Rande gestreift. Es ist tatsächlich auch, es ist ein unglaubliches Einfallstor eben für den organisierten, für die organisierte Kriminalität. Auch die Verbindung zum Organhandel. Verstehst du, es ist in diesen Kreisen, da werden Kinder bestellt und abgeholt, keiner weiß, was mit denen passiert. Es gibt gar keine behördliche Kontrolle. Und in vielen Ländern vermutet man eben, dass tatsächlich gezielt Kinder auch produziert werden, weil man eigentlich nur ihre Organe haben will, dass diese Kinder danach getötet werden und man nur ihre Organe entnimmt. Und all diese Dinge kannst du nicht kontrollieren. Du weißt ja, wenn du diesen Markt einmal aufmachst, hast du sozusagen, bekommst du das alles gratis mitgeliefert. Und diejenigen, die legalisieren, bieten freundlicherweise die weiße Tischdecke über dieses Grauen. Und unterhalb dessen kann dieser Markt agieren, unbehelligt. Und die Behörden haben es unglaublich schwer jetzt schon, gerade durch diesen grenzüberschreitenden Verkehr, auch den verbrecherischen Handlungen nachzugehen, weil es über mehrere Ländergrenzen hinweg geht, über mehrere Rechtssysteme hinweg geht, in dem, ja, und überhaupt niemand mehr auseinanderhalten kann, was eigentlich genau in welchem Land stattfindet. Es gibt Firmen, die haben in London ihren Sitz, da ist eigentlich nur die altruistische Leihmutterschaft erlaubt. Die haben aber Partnerorganisationen oder Büros weltweit. Das, was in England, bahnen sie die Gespräche an. Das, was in England nicht möglich ist, wird dann eben in einem anderen Land gemacht. Und am Schluss bekommt jeder, was er will. Du kannst es nicht kontrollieren. Ja, und es gibt eben, wie gesagt, nicht mal eine Statistik. Genau genommen bekommen Behörden es eigentlich, wenn ein Kind nicht irgendwo juristisch angemeldet wird, bekommen Behörden das doch in Wahrheit gar nicht mit. Da können Kinder gezeugt werden, die niemals irgendwo behördlich erfasst werden. Was passiert mit diesen Kindern? Wer hat die? Zu welchem Zweck? Wir wissen, dass Kinderhandel stattfindet. Wir wissen, dass pädophile Ringe agieren weltweit. In Kolumbien verschwinden Zehntausende von Kindern, in Indien verschwinden Zehntausende von Kindern jedes Jahr. Und jetzt kann man Kinder auch noch gezielt zeugen lassen. Ja? Und das muss man leider einfach alles mitdenken. Es geht eben nicht um ein paar Kulleraugen. Ja. Ja, es ist wirklich, das
Das ist wirklich
Problem ist, das
es.
gehört dazu. Wir haben die ersten Fälle. Wir haben die ersten, selbst in Deutschland abgeurteilten Fälle von einem Pädophilen aus Berlin, der sich auf Zypern ein Leihmutterkind gekauft hat, zum Missbrauch. Bis man ihm in Darknet nachgekommen ist und man ihn verhaften konnte, war der Junge knapp 4 Jahre alt. Ja, und der Käufer hatte schon Missbrauchsvideos und so weiter. Man kam ihm nur auf die Schliche, weil er sich unter Gleichgesinnten im Darknet gebrüstet hatte damit, dass er sich ein Kind besorgt hat. Wer will denn das kontrollieren? Man kann es nicht kontrollieren. Deswegen sage ich ja, man kann es nicht kontrollieren und deswegen muss man es verbieten.
Krasse Aussage von dir. Man soll Menschenhandel verbieten. Ich meine,
Ja. Ja.
das ist die
Gut, dass wir nochmal
Wahnsinn.
dran erinnert haben. Ja.
Das ja,
Ja.
das die.
Es ist so, als würden wir wieder unterscheiden, irgendwie, dass wir sagen, ja, es gibt kleine Menschenrechte für kleine Menschen und große für große oder so. Ja, das ist doch völlig absurd.
Absolut. Das sind auch so, als ich diese ganzen Begrifflichkeiten las, Babyernten, Babyfabriken, worüber reden wir hier eigentlich?
Man muss es so krass ausdrücken, damit man auch begreift, was hier passiert, weil es genau das halt ist, ne? Ja.
Aber einige von den Begriffen hast du ja nicht erfunden, um darauf hinzuweisen, wie
Nee.
krass das ist, sondern die Vereinten Nationen sprechen doch von Babyernten, oder? Babyharvesting.
Baby Harvesting ist der Medizin, also Egg Harvesting, die
Eggharvesting.
Eierernte. Das wird tatsächlich medizinisch ganz genau so genannt. Da werden die Eier abgeerntet. Ich habe es nicht erfunden, nein. Das heißt so.
Ah. Also wenn das Buch nicht dafür sorgt, dass ganz neu darüber diskutiert wird, dann weiß ich es auch nicht.
Dann hoffen wir mal, dass es dazu beiträgt, dass diese Debatte endlich mal zumindest mal geführt wird. Sie wird ja nicht geführt. Auch hier, es wird ja versucht, ja auch diese Debatte im Keim zu ersticken, indem man jeden als homophob brandmarkt, der nur in Zweifel zieht irgendwie, ob das eine Legalisierung in irgendeiner Form gut wäre oder nicht. Wir diskutieren das ja nicht wirklich, sondern man wird ja auch Menschen wie ich. Ja, ich habe jetzt kaum angekündigt, dass dieses Buch erscheint, habe ich schon die ersten empörten Leute, die mich anschreien in den digitalen Medien, was ich irgendwie für einen veralteten Familienbegriff hätte und irgendwie in den 50ern immer noch wäre und wie herzlos ich sei all den Menschen gegenüber, die keine Kinder haben können und für die das doch die einzige Möglichkeit ist, nach dem Motto, wie arrogant ich sei, dass ich ja sozusagen meine vier Kinder habe und anderen das nicht gönne, ja, wo ich sage, Entschuldigung, nein, darum geht es gar nicht. Ja, sage ich, ich beschütze Kinder mit dem, was ich tue. Und man muss die Leute wirklich daran erinnern, dass es eben dieses Recht halt nicht gibt. Ja. Auf ein Kind. Und dass das nicht Diskriminierung ist, sondern dass das ja, dass es zwar bitter ist für Menschen, die keine Kinder haben können, aber dass wir trotzdem ihnen sagen müssen, nein, da kannst du kein Kind haben. Und dieses Nein will niemand akzeptieren. Das gilt inzwischen als Diskriminierung, als empörend, als Hass, als was weiß ich alles, dass ich sage, sorry, aber nein, dann kannst du eben kein Kind haben. Das ist sehr traurig für dich, aber dann kannst du es nicht haben.
Ja, ich habe es auch akzeptiert. Wir haben es auch akzeptiert. Ist halt so, ne?
Genau, viele Menschen müssen das akzeptieren im Übrigen. Viele Menschen sind kinderlos und hätten gerne. Wir müssen lernen, auch wieder Dinge auszuhalten, die wir nicht haben können. Ne?
Du hast gesagt, niemand berichtet darüber. Kleines Shoutout an Alice Schwarzer. Die Emma schreibt darüber. Hättest du dir jemals träumen lassen, mit Alice in einem Boot zu sitzen?
Ich sitze ja schon in vielen Bereichen mit ihr in einem Boot. Ich glaube, ihr geht es damit schlechter als mir.
Ja, vermutlich, Birgit. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das Buch. Es hat mich erschüttert. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich habe es schon im Vorfeld lesen dürfen, denn es erscheint erst in ein paar Tagen. Wann genau?
19. März. Das heißt, es wird schon gerade ausgeliefert, habe ich gehört. Also es ist aus der Druckerei schon raus und es wird bereits ausgeliefert. Und ab 19. März ist es offiziell im Handel. Man kann es aber jetzt schon auch bei Amazon oder sonst wo vorbestellen und sich auf das zweifelhafte Lesevergnügen freuen, das möglicherweise hoffentlich manche etwas nachdenklicher zurücklässt, wenn sie begreifen, dass es eben hier nicht nur darum geht, dass so manch ein verständlicher Kinderwunsch erfüllt wird, sondern dass der Preis verdammt hoch ist, dass wir alle ethischen Hürden, die wir vorher hochgehalten haben, reißen, dass wir den Grundsatz reißen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass zum Beispiel Organhandel ethisch nicht vertretbar ist, weil wir wissen, dass wir dort Notlagen von Menschen ausnutzen und dass sie im Zweifel bereit sind, sogar ihre eigene körperliche Unversehrtheit zu riskieren, aus ihrer Armut heraus. Und wir können nicht sagen, eine Niere kann man auf dem Weltmarkt nicht kaufen, aber jetzt ein ganzes Kind. Das ist ein Rückschritt und es ist ein Bruch mit allen Prinzipien, die wir doch selber eigentlich längst unterschrieben haben.
Das Buch heißt Ich kauf mir ein Kind, das unwürdige Geschäft mit der Leihmutterschaft. Vielen Dank, Birgit Kelle.
Gern geschehen. Danke.